Carsten Lehmann, herzlich willkommen hier im gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Gehst du auch aufgrund deines Jobs immer mit so einer Strategie in so ein Gespräch?
Das ist eine gute Frage. Ja, mit einer Offenheit. Offenheit, Neugierde, ja. Also die, glaube ich, die bringe ich mit. Und von daher, ja, fühle ich mich dann eigentlich auch ganz wohl.
Bei uns ist Katrin Bretz. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Dein erstes Blind Date?
Mein erstes Blind Date,
ja. Und dein erster Podcast?
Und mein erster Podcast.
Was macht das mit dir?
Ich bin ein bisschen nervös, weil ich mich eigentlich gerne auf Termine vorbereite und heute sehr unvorbereitet hier bin, aber ich freue mich.
Mhm. Was würdest du sagen, wann es ein schönes Blind Date war?
Wenn wir ein bisschen lachen und vielleicht ein gutes Thema finden, über was wir sprechen können. Mhm.
Da bin ich mal gespannt. Bis gleich.
Bis gleich.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Daniela Buchblitz und ich sitze hier im Studio mit zwei Menschen, die sich aufgeregt anschauen und sich fragen, mit wem wurden wir denn hier gematcht? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch noch nicht, was die beiden verbinden wird, aber wir werden es erfahren. Herzlich willkommen Carsten Lehmann und Katrin Bretz.
Hallo.
Hi.
Die allerwichtigste Frage ist ja für uns immer, haben wir es geschafft, ein Blind Date zusammenzubekommen? Habt ihr euch schon mal gesehen?
Nein.
Nee, genau.
Nee.
Sehr gut. Dann, Katrin, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
Mhm. Ich bin Katrin Bretz, ich bin 30 Jahre alt, Ehefrau und Mutter und bin seit 2022 in der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens und zwar bei der Zahnentechnik GmbH. Wir sind im Wassersektor zuständig als Lösungsanbieter und ja, ich habe... glaube ich, schon ein Thema gefunden. Aber ich will noch nichts verraten.
Okay, ja. Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Sie sieht das Geschenk, das da steht, dass der Carsten nicht eingepackt hat.
Ja, aber das war frech.
Genau. Aber Carsten, erzähl du erst mal. Was
ja, genau. Hi, ich bin der Carsten Lehmann, bin 54, auch verheiratet, habe zwei Söhne. Ich arbeite bei Ubisoft und das ist ein Spielehersteller. Wir machen Spiele, entwickeln die, verkaufen die auch. Und bin da schon ziemlich lange, bin quasi eigentlich so ein interner Jobhopper, arbeite da im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation, genau, und komme eigentlich auch ursprünglich so aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft.
Wo die Katrin ja schon dieses Geschenk erspäht hat, also bei uns ist es ja üblich, dass sich die Gäste immer ein Geschenk mitbringen und dieses Geschenk soll ein bisschen erzählen, etwas über euch, eure Arbeit und gleichzeitig ist ja immer das Besondere, dass ihr nicht wisst, wem es geht. Vielleicht, Carsten, magst du es schon mal übergeben, wo es doch dann schon so steht.
Ja, okay.
Und dann gucken wir mal, ob die Katrin richtig geraten hat.
Ja, okay.
Dankeschön.
Das ist eine Spielfigur, die ist allerdings grafisch ein bisschen verniedlicht, weil die gehört zu einem Spiel, was eher auch realistische Grafiken hat. Und das ist quasi so aus einer Reihe, wir nennen die Heroes, also zu unseren Spielemarken. Und das ist eine, ja, wie würdest du es beschreiben, was siehst du?
Ich hätte mich jetzt mal aus dem Fenster gelegt und gesagt, dass das eine weibliche Figur ist. Ja,
richtig.
Ich lese auch hier hinten, habe ich richtig geraten. Eine sehr entschlossene Figur.
Mhm.
Mit einer kriegerischen Haltung.
Okay.
Ja.
Und so eher historisch oder mehr so superheldenmäßig, oder?
Ich kenne mich in dem Metier jetzt nicht so aus, aber ich hätte jetzt eher historisch gesagt.
Ja, okay, genau. Und was glaubst du so, was so von den Zügen her oder vom Outfit her, würdest du sie verorten? Im Mittelalter oder?
Das ist sehr schwer und ein bisschen gemein.
Ja,
liebes
genau.
Blind Date. Nein, ich hätte jetzt... ja, so Mittelalter.
Genau.
Ja, genau. Du hast mir ja schon ein bisschen einen Tipp jetzt gegeben.
Ja,
ist eine
Wikinger-Figur tatsächlich.
Ah, ja.
Und die gibt es tatsächlich einmal in der männlichen und in einer weiblichen Fassung. Also diese Spielfigur, Ivor. Und Ja, das ist verrät auch schon so ein bisschen was, dass man sich im Grunde genommen das auch aussuchen kann, was man spielt und so weiter. Also, dass das auch ein Thema ist in unseren Spielen, wie man sich mit Spielfiguren etc., mit Charakteren identifiziert.
Mhm. Warum hast du gerade den Charakter ausgewählt?
Da ist so alles drin. Auf der einen Seite ist es eigentlich mehr zu einem realistischen Spiel, aber durch diese Serie ist es dann eher dann doch so ein bisschen so comichaft, ne? Auch so dieses ein bestimmter Charakter, der sowohl weiblich als auch männlich sein kann im Spiel, das suchen sich die Spielenden aus. Das fand ich jetzt so als Einstieg mal ganz
nett. Macht ihr eigentlich Analysen, wie oft sich der weibliche oder der männliche Charakter ausgewählt wird?
Diese Daten wird es tatsächlich geben, aber habe ich jetzt so gar nicht präsent. Okay.
Ja, sehr schön. Also da weißt du schon noch mal ein bisschen mehr über Carsten. Was hast du denn mitgebracht, Katrin?
Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Ich habe einmal Socken mitgebracht, weil ich immer diejenige bin, die im Büro kalte Füße hat. Und wir haben von unserer Firma ganz tolle gebrandete Socken, die richtig dick sind. Und da habe ich gedacht, okay, passt vielleicht, um so ein bisschen meine kalten Füße mitzubringen. Ich habe die Socken nämlich heute auch an, weil ich nicht wusste, wie warm es ist. Und ich habe unsere Soul Bottle mitgebracht. Eine Glasflasche für Wasser oder für andere Getränke, weil ich die ganz toll finde, nachhaltig und wie gesagt, wir sind im Wassersektor tätig. Da dachte ich, würde das ganz gut passen.
Na super, vielen, vielen Dank.
So, Geschenk wird übergeben. Jetzt, wo ihr schon so ein bisschen was übereinander gehört habt, was interessiert euch?
Ich musste eben tatsächlich lachen, als ich das Geschenk gesehen habe. Ich muss es mir nochmal gerade nehmen, weil hinten drauf steht, das hatte ich gesehen, Heroes. Und wir bei Zahntechnik werben auch mit Heroes, aber mit Wasserhelden und Heldinnen. Und deswegen habe ich gedacht, oh toll, dass quasi in jeder Branche ein kleiner Held steckt oder eine kleine Heldin steckt. Das hat mich gefreut.
Geh doch da nochmal in die Tiefe auch, also wenn du über diese Helden redest und dass in jeder Branche ein Held steckt.
Ja, wir haben uns damals, vor 2 oder 3 Jahren haben wir uns überlegt, Fachkräftemangel, wie gehen wir das Thema Fachkräftemangel im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit an? Wie kriegen wir junges Personal und vor allen Dingen Elektrikerinnen oder Elektriker? Und wir wollten mal ein bisschen mutig sein und eben mit Heroes spielen und haben uns dann von einer Designagentur einen ganz tollen Wasserhelden und eine Wasserheldin zeichnen lassen, mit denen wir jetzt immer aktiv auf Mitarbeitendensuche sind.
Und funktioniert's?
Wir können alle Stellen besetzen. Elektriker sind immer schwierig zu finden oder Elektrikerinnen, aber wir sind stets bemüht, ja.
Und jetzt, wenn ich an Wasser denke, dann denke ich irgendwie nicht an Elektrikerinnen und Elektriker. Kannst du dazu vielleicht auch nochmal was sagen? Was produziert ihr da quasi, was man dass man es richtig gut vorstellen kann?
Ja, Zahnentechnik ist ein Lösungsanbieter im Wassersektor. Und zwar haben wir verschiedene Geschäftsbereiche. Einmal der ganz klassische Anlagenbau. Das ist die Elektromaschinentechnik und die Verfahrenstechnik für Abwasser- und Wasseranlagen, also für Kläranlagen sozusagen. Und dann haben wir noch innovative Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel die Control Cloud bei Zahnen. Das ist ein Fernwirkleitsystem für Abwasser- und Wasseranlagen, mit dem es zum Beispiel möglich ist, Hochwasser zu monitoren bzw. vorherzusagen. Wir arbeiten da auch mit künstlicher Intelligenz, weil wir auch selbst vom Hochwasser betroffen waren damals, als es auch in der A so schlimm war. Wir haben aber auch eine eigene Engineering-Plattform entwickelt, um zum Beispiel früher hat man, wenn man Kläranlagen geplant hat oder Anlagen geplant hat, hat man auf ein Blatt Papier gezeichnet. Dann kam irgendwann die Softwareunterstützung dazu. Aber dann hat man immer noch händisch in der Software gezeichnet. Und wenn man bei Zahnentechnik arbeitet, dann konfiguriert man Anlagen. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Autokonfigurator auf der Seite von Audi oder Ähnliches. Mhm. Genau.
Total spannend.
Ja.
Was hast du jetzt studiert oder wie bist du überhaupt in die Branche gekommen?
Ich bin tatsächlich gelernte Bankkauffrau.
Ja.
Habe damals aber während der Ausbildung schon gemerkt, dass die Bankenbranche toll ist, aber ich nicht ganz zufrieden bin. Habe dann, als ich noch bei der Bank gearbeitet habe, angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren, weil ich immer verstehen wollte, okay, wie kann der Faktor Unternehmen, Organisation und Faktor Mensch, wie kann das ja so harmonieren, dass beide Seiten einen Mehrwert davon haben. Genau, und habe dann während dem Studium gemerkt, okay, ich möchte mich gerne verändern, weil auch mein Mann und ich dann in die Eifel zurückkehren wollten. Und habe dann tatsächlich, ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, das so offen zu sagen, aber ich habe nach einem Arbeitgeber gesucht, der zwar gut mit seinen Mitarbeitern umgeht, aber bei dem ich so um 16 Uhr einen Stift fallen lassen kann, damit ich mich auf mein Studium konzentrieren kann. Und habe mich dann in der Eifel umgehört. Und Zahn und Technik wurde immer als der Arbeitgeber präsentiert bei all meinen Freunden und Bekannten, der super mit den Mitarbeitern umgeht und tolles Unternehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, ein mittelständisches Unternehmen, was soll da jetzt schon groß passieren? Ne? Also habe ich mich einfach mal beworben und initiativ beworben und hatte Glück, dass für die Assistenz vom Geschäftsführer eine Mutterschaftsvertretung gesucht wurde. Und die Stelle habe ich dann bekommen und habe dann aber ganz schnell gemerkt, nee, hier ist nichts mit 16 Uhr Stift fallen lassen. Ja, und bin dann recht schnell ins Management aufgestiegen und dann nach 2 Jahren war ich in der Geschäftsleitung.
Krass. Okay, ja. Glückwunsch.
Dankeschön. Super, ja.
Und dann hast du das Studium quasi, musstest du ad acta legen, oder?
Nee, das habe ich dann noch durchgezogen. Wow. Genau, okay. Habe dann Vollzeit gearbeitet, das Studium noch irgendwie versucht, am Wochenende abends fertig zu machen. Wahnsinn. Und habe 3 Kreuze im Kalender gemacht, als ich dann fertig war.
Also nur noch arbeiten durftest.
Ja, ja, genau. Okay.
Ja. Was und Familie noch.
Das ja, auch ja, stimmt. Ja. Ja. Was interessiert dich bei Carsten?
Ja, tatsächlich so ein bisschen, als wir damals auch mit dem Hero angefangen haben, ich habe da jetzt nie so die Filme geguckt und ich kenne mich da so gar nicht aus. Mich würde so ein bisschen interessieren, was für dich ein Held ist oder eine Heldin.
Okay, wow. Also das ist, es gibt ja auf der einen Seite so dieses Idealisierte, diese so Superheroes und so weiter. Aber ich glaube, gerade wenn man sich dann auch nochmal so umguckt irgendwie, ich glaube, die vielen Helden- und Heldinnen-Geschichten, die findet man so eher so im Alltag, wenn man dann auch mal wirklich guckt, wie Menschen im Grunde genommen ihr Leben meistern und mit bestimmten Situationen dann irgendwo umgehen. Das wird dann nicht so comichaft oder in Blockbuster-Movies oder so im Grunde genommen dann gezeigt. Also ich glaube, so im Persönlichen irgendwie bin ich dann doch immer wahnsinnig fasziniert irgendwie, wenn man so Geschichten von Menschen hört, irgendwie, was sie erlebt haben und wie die Dinge gemeistert haben, die die einen erstmal sprachlos machen.
Vielleicht ist diese Frage auch eine gute Überleitung zur Games-Branche, weil ja die Menschen sehr gerne so ein Held, eine Heldin oder ein Held sind.
In andere
und sich,
Rollen schlüpfen
genau,
so,
und
ne?
sich in ja, so eine Welt ja. verlieren, weil du gerade gesagt hast, im echten Leben sind die Helden. Vielleicht kannst du auch mal kurz was zu der Games-Branche sagen. Mhm. Wie groß ist die? Was steckt dahinter? Mhm. Und ich glaube auch von außen, die Menschen, die auch nicht spielen, die können sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, was ist das für ein Unternehmen? Wer arbeitet denn da? Ja, wer kreiert diese Figuren?
Ja. Also das ist mega spannend. Wie gesagt, ich bin jetzt ja so seit gut 20 Jahren eben auch in der Branche schon. Und ich durfte da echt viel dazu lernen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das unheimlich spannende Jobs sind, die dazugehören, um überhaupt ein Spiel machen zu können. Und das findet immer so in so einem Spannungsfeld statt. Auf der einen Seite auch total technisch, Informatik, sich auch mit KI und so weiter, auch damit natürlich zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite und dann eben auch künstlerisch. Also es ist sowohl eben Kreativwirtschaft als auch Digitalwirtschaft. Es ist beides. Ne? Technik und Innovation und Kunst und Gestaltung. Und das hat mich immer schon total fasziniert, weil da so spannende Jobprofile dann einfach da unterwegs sind. Und dann finde ich es persönlich wieder schade, dass ich eigentlich im Grunde genommen, ich kann weder programmieren, noch kann ich gut zeichnen. Mein jüngerer Sohn, der ist da total leidenschaftlich dabei, der kann zeichnen, malen etc. Und mein älterer Sohn, der studiert gerade Wirtschaftsinformatik. Also die haben so beides. Ich bin so im Privaten auch kreativ. Ich mache gerne Musik mit anderen Menschen auch und mache das schon immer, eigentlich auch seitdem ich klein bin. Also von daher so eine Affinität eben auch zum Kreativen, zu den Medien. Aber dann vom Weg her hat es mich dann doch erst in die Produktkommunikation und dann Unternehmenskommunikation so verschlagen.
Jetzt hast du eben auch künstliche Intelligenz angesprochen. Mhm. Hat KI eure Jobs jetzt schon verändert?
Mhm. Also ich glaube, wenn du dir so vorstellst, wenn du an ein Spiel denkst, so, ne, was ist so ein typisches Spiel, Schachspiel zum Beispiel. Und da gab es ja schon immer Schachcomputer. Und das war, wenn du da gegen einen Schachcomputer gespielt hast, war das eine regelbasierte, also nicht eine richtige künstliche Intelligenz, aber es war sehr regelbasiert und fühlte sich im Grunde genommen intelligent auch an. Und das kannst du natürlich immer weiter noch jetzt auch mit den neuen Möglichkeiten weiter ausgestalten. Und dann geht es darum, okay, hast du in einem Spiel auch Mitspielende, die im Grunde genommen ja künstlich sind zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Weg. Das andere ist aber, was kannst du mit KI-Tools machen, um Spiele zu entwickeln oder zu produzieren oder Entwürfe zu machen und so weiter. Und da tut sich gerade momentan sehr, sehr viel. Viele haben Angst davor, weil sie denken, das wird Arbeitsbereiche ersetzen. Es kann sein, dass einfache Tätigkeiten vielleicht ersetzt werden, die aber vielleicht auch im Berufsleben gar nicht so spannend war. Aber es findet so ein Umdenken jetzt statt. Also du musst im Grunde genommen, ja, wie trainiere ich eine KI? Also da muss man im Grunde genommen viel, viel mehr Zeit investieren und da werden die Mitarbeitenden sich viel, viel mehr mit befassen und dann werden sie sich hinterher viel damit befassen, KI-Tools anzuwenden. Und ich glaube, da ist es wichtig, dann neugierig zu bleiben, auch Bock haben zu lernen und mit diesen Tools umzugehen und sich da nicht zu verschließen.
Mhm. Würdest du sagen, dass die Games-Branche, ist das Unterhaltungsbranche?
Also es gibt, wir sprechen auch immer von Entertainment-Games zum Beispiel, das ist dann ganz klar Unterhaltung. Aber dann gibt es natürlich auch den Bereich Serious-Games oder Gamification, da wo es zur Weiterbildung vielleicht angewandt wird oder andere Möglichkeiten, Games-Techniken oder Games-Methoden angewandt werden in komplett anderen Industriebereichen, zum Beispiel auch für eure Branche.
Mhm. Wer entscheidet denn, wann ein Thema so interessant ist, dass daraus ein Spiel wird?
Mhm. Ja, also das kann man pitchen. Also es gibt quasi Möglichkeiten, neue kreative Dinge, neue Spiele auch einfach reinzubringen. Klar, und jetzt beim großen Unternehmen wird wahrscheinlich dieser Prozess anders aussehen als jetzt vielleicht bei einem kleinen Startup, die vielleicht sogar auch direkt mit ihrer ersten Idee probieren, die umzusetzen und dann da erstmal auch am Markt Fuß zu fassen.
Mhm. Ich habe nämlich eine Idee.
Ja, jetzt du hast eine Idee?
Plötzlich.
Ja, okay.
Schieß los. Das Thema Wasser.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern zum Beispiel war, ob die in der Schulzeit mal auf einer Kläranlage waren. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder zu wenig aufgeklärt werden, wie wichtig Wasser als Ressource ist. Was ganz viele nicht wissen, ist, dass man 2022 beispielsweise erstmalig Mikroplastik im Blutkreislauf des Menschen feststellen konnte. Und man weiß bis heute nicht, was das mit unseren Körpern macht. Und wir können eigentlich im Alltag schon ganz viel tun, um die Ressource Wasser zu schützen. Zum Beispiel, indem wir keine Lebensmittel oder Medikamente in die Kloschüssel schmeißen und dann abspülen und sowas. Und jetzt hätte ich natürlich gerne ein Spiel, um Kinder an das Thema Wasser ranzuführen.
Okay. So, wenn du jetzt habe ich mich ja vorhin geoutet, dass ich jetzt nicht kein Game Designer bin in dem Sinne, um da jetzt mit einer tollen Idee zu kommen. Deshalb komme ich jetzt auch eher so da so von außen ran. Aber da wird mir jetzt als erstes einfallen, du möchtest im Grunde genommen was Lehrreiches vermitteln wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ne? So, okay. Ich glaube, da ist dann erstmal wichtig, dass man das so auf so einer Ebene runterbricht, dass Kids Bock haben, das zu spielen und sich dann dadurch mit dem Thema zu befassen. Was ich so oft sehe, so wenn es so auch so um Serious-Themen geht, da wird dir erstmal die Information so entgegengeklatscht, so dass man dann erst so, sieht kompliziert aus oder sieht vielleicht nicht ansprechend aus oder so. Also ich glaube, da muss man immer so beide Welten zusammenbringen. Auf der einen Seite, Spiel muss immer Spaß machen und wie ich dann im Grunde genommen das Thema da super mit platziere. Und was wäre jetzt zum Beispiel so eine, man muss ein Spielziel haben. Was wäre so das Spielziel und die Schwierigkeit, zum Ziel zu kommen irgendwie? Hättest du da schon eine Idee?
Man könnte zum Beispiel als User dafür sorgen, dass das Wasser, was in eine Kläranlage reinkommt, am Ende wieder sauber rauskommt.
Okay, Also da muss ich dann total viel schon mal so bestimmte Rädchen drehen, dass genau. da die Filter richtig
ja, oder stimmen. Bakterien füttern oh, oder okay. genau.
Ja.
Vielleicht noch irgendwas filtern.
Ja.
Ja.
Okay. Spielt die Wassermenge auch irgendwie eine Rolle vielleicht?
Also im Real Life schon.
Mhm.
Beim Spiel weiß ich nicht, ob man da so kleinteilig werden müsste.
Ja, aber oder ich stelle mir gerade vor, da kommt zu viel Wasser an und ich habe nur eine bestimmte Möglichkeit, das hinten wieder fließen zu lassen. Nur eine bestimmte Kapazität auch zum Reinigen, dass man damit irgendwie überhaupt was macht. Was passiert, wenn vorne ein Stau entsteht, so ungefähr?
Da gibt es immer noch Regenüberlaufbecken.
Okay.
Also da Rückhaltebecken,
ja.
Die man mit einbauen könnte. Aber das wäre spannend. An wen müsste ich mich denn wenden, wenn ich die Idee...
Da gibt es jede Menge Firmen, die sowas, glaube ich, liebend gerne machen. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz, Game Up Rheinland-Pfalz. Also wir sind ja jetzt hier zu Gast bei einem Podcast von der Innovationsagentur und die haben neben dem Designforum und dem Filmforum auch ein Gameforum, das ist das Game Up.
Mm.
Die werden dir weiterhelfen können.
Und da gibt es dann auf jeden Fall ein Netzwerk und dann ist das der Bereich Serious Games?
Ja, aber ich glaube, da könnte man, also weil das wäre jetzt so meine nächste Frage, was wäre denn jetzt der Grafikstil? Also wie wird es
Die haben so ja, ihr habt ja schon eure Heroes.
Ja, ja, eigentlich wäre es ja cool, wenn man dann die Heroes aus unseren Kampagnen mit einbindet.
Ja. Und dann wäre es mehr comichaft. Beschreib mal so einen Hero.
Der ist tatsächlich im Comic-Stil gehalten. Mhm. Ja. Ich will jetzt nicht Superman sagen, aber schon auch mit einem Umhang aus Wasser und
okay.
Ja.
Das wollte ich vorhin übrigens noch fragen. Als du gesagt hast, ihr sucht Leute so im Elektrikbereich, ging es da jetzt dann mehr um Auszubildende oder ging es auf der anderen Seite mehr um Fachkräfte, genau?
Sowohl als auch. Wir sind, was Ausbildung betrifft, sehr stark. Wir haben eine Ausbildungsquote von ca. 25%. Das führt auch dazu, dass unser Durchschnittsalter im Unternehmen sehr, sehr jung ist. Also wir sind Mitte 30 im Durchschnitt. Ein sehr junges Unternehmen. Aber tatsächlich geht es uns, der Schuh drückt am meisten bei den Fachkräften. Also okay. wirklich ausgelernte Elektrikerinnen und Elektriker. Das ist momentan... Ja, wirklich, wo wir händeringend suchen.
Okay.
Ja.
Mhm. Aber spannend, dass du sagst, ihr seid so ein junges Unternehmen. Ihr sitzt in der Eifel. Das Unternehmen ist 58 gegründet, ne?
Genau.
Das heißt, eigentlich könnte man ja denken, ja, okay, jetzt werden da alle älter und wer zieht in die Eifel, Land und Stadt? Wie kommt es, dass so viele Junge da arbeiten?
Ich glaube, weil das Unternehmen seit Jahren auf das Thema Ausbildung so einen großen Wert legt. Wir haben schon immer viel ausgebildet und damit kommen halt immer junge Nachwuchskräfte hinterher. Und durch die hohe Ausbildungsquote führt das dann zu diesem verhältnismäßig jungen Durchschnittsalter.
Hm. Und das finde ich aber einen schönen Vergleich zur Games-Branche. Hm. Wie jung oder alt seid ja. ihr denn? Weil eigentlich kann man auch nicht mehr sagen, ihr seid auch nicht mehr die nee. Jüngsten.
Nee, also das Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, ist Mitte der 80er Jahre schon gegründet. Wenn man, viele Leute denken auch, wenn man nur so an die Userinnen und User denkt, so, das ist immer so irgendwie so ein Kids-Thema, aber das stimmt nicht. Also es sind auch, also gerade auch so die Altersgruppe 60 plus.
Echt?
Enorm, ja, das ist total heterogen. Wenn man sich nur die deutschen Zahlen auch anguckt, auch so ungefähr pari, Frauen, Männer, also das ist enorm. Und ungefähr die Hälfte der Deutschen spielen regelmäßig, mhm. ja.
Aber weil du ja auch für Public Affairs verantwortlich bist, ja. kannst du noch mal mit so ein paar Vorurteilen ausräumen, was man über Leute, die spielen, denkt oder was man bezüglich der Branche denkt? Gibt es was, wo du sagst, hier habt ihr ein paar Fakten, so ist die Wahrheit?
Ja. Also ich glaube, erstmal Fakten. Es ist ein Massenmedium, es ist das am schnellsten wachsende, am schnellsten wachsende Mediengattung überhaupt auch. Und Umsatz, inklusive der Games-Hardware bei über 9 Milliarden in Deutschland. Also ist schon ordentlich. Es arbeiten so im Kernbereich Games 12.000 Menschen. in Deutschland. Das ist also quasi Publishing, so neudeutsch für Verlagsgeschäft und eben Spiele machen, dann die Games-Entwicklung. Und ja, es hat sich unheimlich viel getan, auch so im Bereich Ausbildung, Hochschulstudiengängen in Deutschland, so seit ungefähr 2010. Also auch hier in Rheinland-Pfalz sind 5 Hochschulstandorte da sehr gut auch unterwegs. Muss nicht immer Games auf den Studiengängen draufstehen auch, aber die einfach von den Inhalten her da sehr relevant auch eben ausbilden. Und dann ist die Frage, weil die Branche gar nicht so groß ist in Deutschland, aber viele von diesen Absolventinnen und Absolventen natürlich Spiele machen wollen, wo die dann landen. Und da machen sie unheimlich viele selbstständig. Und dann ist man wieder klassisch so in diesem Startup-Bereich. Und dann muss man sich dann fragen, was passiert da mit denen? Und das macht auch einen großen Teil meiner Arbeit einfach aus, weil ich dann auch in Verbänden unterwegs bin oder in Netzwerken etc. Und so habe ich hier auch unsere Gastgeberin kennengelernt. Und einfach, weil es darum geht, okay, wie kann man da unterstützen und wie können Unternehmen auch im Grunde genommen, das ist das Schöne an der Games-Branche, wir sind da immer sehr offen, ja, wie kann man da auch in so Mentoring einsteigen und so weiter. Das ist viel der Arbeit.
Was braucht die Games-Branche?
Bessere Rahmenbedingungen. Ich glaube, dann ist man so in einem ganz klaren wirtschaftlichen Umfeld. Also da tut sich gerade, oder schon seit Jahren, nicht gerade, da tut sich seit Jahren viel auch innerhalb von Europa, die ja Games in der Produktion her fördern auch. Da war so das deutsche Förderprogramm bisher nicht so verlässlich. Es gab einen Antragsstopp, das wurde viel thematisiert auch. Jetzt läuft es gerade wieder, aber große Produktionen sind kaum möglich. Dadurch in Deutschland bisher, so wie die Förderung aufgestellt war, da will die Branche mehr machen. Da geht es wirklich darum, Level Playing Field herstellen, also gleiche Bedingungen auch innerhalb der EU, weil Frankreich zum Beispiel fördert auch sehr, sehr stark und sehr erfolgreich auch. Das wollen wir auch, so ein System. Das ist das eine. Das brauchen auch die kleineren, weil die brauchen Förderung als Finanzierungstool. Ohne Förderung oftmals bei denen heißt auch erstmal kein Projekt, also weil die müssen ja auch erstmal ihr Risikokapital vorfinanzieren. Das ist das eine, also diese Rahmenbedingungen. Das andere ist, denke ich mal, auch sicherlich so ein Akzeptanz, also dass man das nicht so als Nice-to-have-Thema sieht, sondern im Grunde genommen ist einfach als das sieht, was es ist. Also wir machen gutes Entertainment auf der einen Seite, es ist ein Massenmedium, also es ist ein Alltagsphänomen und dem auch so zu begegnen und dann bekommt man, glaube ich, mit dieser Offenheit und wenn man da ohne Vorbehalte rangeht, dann auch sehr, sehr viel dann noch on top mit einfach. Es gibt auch den E-Sport-Bereich, also da gibt es auch nochmal große Chancen fürs Miteinander. Und dann auch die vielen Dinge, über die wir gerade auch gesprochen haben. Also wenn man, glaube ich, da im Kern sehr, sehr stark ist, dann kriegt man dann auch so diese Themen wie Serious Games etc., Gamification, das kriegt man dann auch noch mit. Also da steckt unheimlich viel Potenzial drin. Wir haben vorhin auch über KI gesprochen. Also man ist immer an technologischen Trends dabei. Wir sind Innovationstreiber. Das kommt alles aus der Branche heraus. Und das macht das so faszinierend.
Und wo ich gefragt habe, was braucht die Gamesbranche, was braucht die Zahnentechnik GmbH? Du bist ja auch für Strategie und Ressourcen verantwortlich. Wenn du so auf das Unternehmen schaust, wo wollt ihr euch hinentwickeln? Was findet ihr, sollte sich vielleicht auch verändern mit Blick auf solche mittelständischen Unternehmen? Was treibt dich um?
Also wir haben als Unternehmen die ganz große Vision, sauberes Wasser für alle Menschen zu erreichen. Jetzt sind wir aber auch so realistisch, dass wir das aus Arztfeld nicht alleine schaffen werden. Das heißt, was wir brauchen, sind einmal ganz tolle Partnerinnen und Partner, sei es in der Politik und wenn es darum geht, Gesetze zu verändern oder Richtlinien zu verändern, welche Wasserqualität quasi noch in die deutschen Flüsse abgeleitet werden dürfen, aber auch Partnerinnen und Partner, wenn es darum geht, vielleicht auch nochmal Verfahren neu zu denken, also Verfahren zur Wasserbehandlung neu zu denken. Wir brauchen tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, am liebsten in ganz Deutschland, damit wir dieser Vision näher kommen. Und es wäre schön, wenn auch wir nochmal schöne Förderungen bekommen würden. Ich glaube, das ist ja immer so ein Thema, ne, dass Töpfe dann nochmal geschlossen werden und dann sind sie wieder offen, aber man kommt nicht gut an die Gelder ran. Ja.
Jetzt habt ihr noch mal ein bisschen mehr von euch gehört und vielleicht so das ein oder andere Wort, wo ihr anschließen möchtet. Was interessiert euch noch aneinander?
Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu dem tollen Geschenk. Stellt ihr diese Heroes auch her oder gebt ihr das ab?
Das geben wir in dem Sinne, also ich glaube, jetzt die eigentliche Produktion, das geben wir schon ab. Aber das ist tatsächlich was Besonderes bei der Firma, in der ich arbeite. Wir haben eine unheimlich hohe eigene Entwicklungsressource. Das heißt also, man könnte ja im Grunde genommen so eine Marke, die hast du, die könntest du jetzt aber auch rausgeben oder du kannst lizenzieren etc. Und wir machen unheimlich viel aus dem Unternehmen her selbst. Mhm. Du kannst natürlich auch, wenn du eine Marke hast, die diversifizieren. Also die finden dann auch in anderen Kontexten statt. Film, Serie auf der einen Seite oder Vergnügungsparks zum Beispiel. Also wir lizenzieren auch Fahrgeschäfte. Also von daher, das ist, da wird eine Menge draus gemacht. Und dann so Merchandise etc. oder Figurines, Romane, Comics etc. Ich glaube, das kannte man auch schon vorher oder natürlich auch mal T-Shirt oder so. Aber was du noch alles im Grunde genommen mit so Markenwelten machen kannst, das ist, glaube ich, ganz spannend. Also Medienkonvergenz ist dann auch nochmal ein großes Thema.
Und noch eine Frage zu, jetzt leben wir ja in einer Welt, ich möchte jetzt hier gar nicht viel groß politisch drauf eingehen, aber wir leben ja in einer Welt, die vielleicht nicht mehr ganz so rosarot ist wie noch vor ein paar Jahren oder vor 10, 20 Jahren, weiß ich nicht, ne? Wie hat sich denn so dieses Weltgeschehen auf die Gaming-Branche ausgewirkt? Also ich habe noch nie gespielt, ich habe früher als Jugendlich vielleicht mal Sims gespielt, ich kann mir schon vorstellen, dass Gaming-Menschen eine gewisse Sicherheit gibt, dass man dafür auch Menschen kennenlernt, Kontakte knüpfen kann. Ja. Merkt ihr da irgendwie eine Veränderung? Ja.
Also hat natürlich die Corona-Zeit auch, glaube ich, das nochmal ganz stark ins Bewusstsein gebracht, dass du natürlich dann auch mit anderen Menschen einfach online spielen kannst, dass aber Games dann auch in dem Moment Möglichkeiten auch nochmal zur Kommunikation geben. Also man hat sich miteinander getroffen und dann gemeinsam gespielt. Man redet ja dann auch darüber, kann in Kontakt sein. Also all das bieten ja Games dann in dem Moment dann auch. Und das gerade die Corona-Zeit, die hat das dann in dem Moment auch nochmal sehr stark gezeigt und auch Nicht-Gamerinnen und Gamern gezeigt in dem Moment. Das auf jeden Fall. Und ansonsten ist natürlich dann auch eine Frage, was machen Games zum Thema? Das ist ja wie in anderen Mediengattungen genauso. Also was ist jetzt das Thema meines Films, meines Buchs etc.? Und auch das kann natürlich in Games in irgendeiner Form stattfinden. Ne? Und da gibt es auch zum Beispiel, wir haben in der Branche die Stiftung Digitale Spielekultur. Da geht es zum Beispiel auch oftmals auch um Projekte, Erinnerungskultur etc. Also auch das gibt es. Oder das Goethe-Institut macht sogenannte Spielungen, also nicht eine Lesung, sondern eine Spielung und so. Also da gibt es sehr, sehr spannende Projekte.
Mhm. Zeigt aber nochmal, wie sehr es, glaube ich, noch braucht, dieses öffentliche Bild zu verändern, weil ja oft über Spielsucht, die Kinder spielen zu viel oder Jugendliche spielen zu viel. Also das ist ja das, was man vielleicht oberflächlich im Kopf hat. Und wenn du dann erzählst, merkt man, ach guck mal, wie weit gefächert das ist und wie viele Möglichkeiten da drin stecken.
Ja, Medieninhalten zu reflektieren, glaube ich, ist immer gut. Und es gibt natürlich auch ganz klar Leitplanken. Und wenn du jetzt so über Medienerziehung etc. sprichst, da haben natürlich auch die Eltern da auch eine Rolle. Aber das würde ich dann jetzt auch nicht nur auf das Medium Spiel im Grunde genommen beschränken, sondern da geht es ja auch um andere Medien. Also letztendlich, da geht es um Bildschirmzeit vielleicht oder so. Ne?
Wenn du auf so ein mittelständisches Unternehmen schaust, was auch sehr, sehr technisch ist, was sind da auch noch deine Gedanken? Was interessiert dich? Könntest du in so einem Unternehmen arbeiten?
Bestimmt, ja. Glaube ich schon. Ja,
welche Talente würdest du denn einbringen?
Ich glaube jetzt so Öffentlichkeitsarbeit oder Unternehmenskommunikation, glaube ich, das ist ja das Schöne dann. Das ist jetzt so vom Doing her ist das ja branchenübergreifend. Habt ihr eine Stelle frei?
Ja, ich war auch gerade so in überlegen.
Unternehmenskommunikation. Oh, Eifel finde ich auch spannend irgendwie.
Ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen eine im Marketing eingestellt. Also momentan ist keine Stelle frei. Okay, es tut mir leid.
Aber tatsächlich habe ich. Aber ich bin ja auch glücklich. Also
ich bin ja gar nicht
jobsuchend, von daher.
Aber ich habe tatsächlich gedacht, wie offen seid ihr auch für so kreative Ausbildung oder geisteswissenschaftliche Ausbildung, wenn ihr ja dann so sehr technisch getriebene Leute sucht?
Also wir haben ganz viele unterschiedliche Ausbildungen bei uns im Unternehmen, eben weil wir, also ja, und der Kern des Unternehmens ist sehr technisch, das wird es, glaube ich, auch immer bleiben, aber bei solchen Themen wie zum Beispiel Marketing oder wie alles rund um Unternehmensentwicklung, Strategie, die jetzt bei mir hauptsächlich angesiedelt sind, sind wir da schon sehr, sehr offen, ja.
Ich hatte aber tatsächlich jetzt auch nochmal eine Frage, weil du hast ja deine Vision von beschrieben oder eure Vision. Ihr verkauft eure Anlagen ja sicherlich auch ins Ausland dann, ne? Weil ich denke mal jetzt die Versorgung mit sauberem Wasser ist, glaube ich, in Deutschland weniger ein Thema als jetzt in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten.
Also die Anlagen gehören nicht uns als Unternehmen, sondern in Deutschland oder gehören den Kommunen. Das heißt, was wir machen, ist die Maschinentechnik für die Anlagen, die Elektrotechnik und die Verfahrenstechnik. Ja. Was wir ins Ausland verkaufen können, sind zum Beispiel Containeranlagen. Wir haben Verfahren entwickelt, wie es zum Beispiel möglich ist, Spurenstoffe aus dem Wasser zu filtern, wie zum Beispiel Pharmazeutika, Mikroplastik oder Ähnliches. Und solche in einem ganz klassischen Seekontainer sind diese Anlagen verbaut. Die können wir international verschiffen sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Und im Ausland ist das Thema Kläranlagen deutlich präsenter, als es jetzt bei uns in Deutschland ist. Ja. Deutschland oder auch das benachbarte Ausland ist da sehr gut aufgestellt. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir im Ausland mit unserem Know-how tätig sein können. Ja, also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe.
Und das wäre dann auch nochmal eine eigene Abteilung, die ihr dann...
Das können wir zum Beispiel über unser ISO bei Zahn, über unsere Engineering-Plattform machen, weil wir das Wissen, was wir haben, in diese Plattform quasi schon eingespeist haben und damit ist es leicht, das quasi in die Welt zu bringen.
Mhm. Das war so eine Idee, die ihr jetzt die letzten Jahre erst hattet, oder?
Das ISO bei Zahn ist tatsächlich zurückzuführen auf, ich glaube, es war eine Bachelorarbeit von einem Mitarbeiter von uns, der mittlerweile auch in der Geschäftsleitung sitzt. Ja. Man hat sich im ersten Schritt nur Gedanken gemacht, wie können wir denn das eigene Engineering effizienter gestalten? Es war gar nicht als Produkt gedacht für Externe. Und dann haben wir da die letzten Jahre dran gearbeitet und das ist mittlerweile wirklich so ein tolles Produkt, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir auch extern anbieten. Im ersten Moment ist es vielleicht so ein bisschen disruptiv, das Geschäftsmodell, weil wir damit auch Konkurrenz stärken können. Aber eben bei der großen Vision, sauberes Wasser für alle Menschen, muss man vielleicht auch manchmal disruptiv denken, sonst schaffen wir das nicht, die Vision zu erreichen.
Ja. Und sieht ja, dass man wiederum von der Vision und von diesem Storytelling getrieben ist und nicht vom Verkauf per se.
Genau.
Aber könnt ihr trotzdem sehen, dass es zu wirtschaftlichem Erfolg führt, weil am Ende ist das ja wichtig. Also diese Plattform auch, also dass ihr nicht disruptiert werdet und am Ende euch selbst...
da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Also.
Ja, sehr gut.
Ja.
Jetzt, wenn ihr euch so zugehört habt, habt ihr Gemeinsamkeiten entdeckt? Ich habe ja so vorhin gesagt, ich bin mal gespannt, was für ein Thema ihr entwickelt, wo ihr sagt, da sind wir uns ähnlich, das passt. Eine Idee hast du ja schon entwickelt, wo du gesagt hast, das würde mich interessieren. Gibt es was, wo ihr sagt, das ist spannend, daran weiterzudenken?
Also was ich jetzt so gemerkt habe, was, glaube ich, ähnlich ist, du bist von einer Ausbildung ja auch, ne? Also kommst aus der Finanzwelt quasi und bist dann in ein Unternehmen rein und musstest dir ja auch erstmal im Grunde genommen das ganze Fachwissen aneignen. Also ich glaube so, das ist auch ähnlich. Also dann so in diese technischen Details sich da so einzuarbeiten und da erstmal auch, also da auch Lust drauf zu haben, glaube ich. So, das ist so eine Gemeinsamkeit.
Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir beide in einer Branche arbeiten, die Menschen vielleicht ein Stück weit Mut machen kann und wofür Menschen auch brennen. Also in deinem, im Spielsektor ist es vielleicht eher auf der ein bisschen persönlicheren Ebene, ja, dass Menschen sich zu Hause gut fühlen können durch, ja, Kontakte über ein Spiel oder durch einfach, ja, mal Kopf ausschalten und ja spielen. Genau. Ja. Und bei mir ist es vielleicht so, oder das hoffe ich so, dass es auch unseren Mitarbeiterinnen, ne, ja, so geht, dass man einen Job findet, um die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie heute
Absolut.
Ist.
Absolut. Und euer Thema ist ja wirklich sauberes Wasser. Das ist eine Lebensgrundlage. Mhm. Ohne geht es überhaupt nichts.
Ja.
Jetzt habt ihr ja schon so eine Idee angerissen. Zumindest kam die von Katrin. Gibt es was bei dir, Carsten, wo du sagst, das finde ich spannend und das wäre vielleicht interessant, daran weiter gemeinsam zu denken?
Tja, also wenn du tatsächlich ein Game brauchst zum Thema Wasser, dann machen wir uns dann nochmal auf die Suche, wer das denn da so umsetzen kann, ja.
Ich finde das total spannend, ja, weil ich weiß nicht, Kinder lernen ja am besten über Spiel bei allem, ne? Über Beobachtung, ja, und Spiel. Ja. Und wie kann man das Thema Wasser besser an Kinder bringen als über den Spiel?
Ja. Und ich gucke mir eure Heroes an, auf jeden Fall.
Dann bleibt ja uns am Ende immer die wichtige Frage, haben wir es geschafft, ein Match zusammenzubekommen?
Ja,
selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall, ja klar. Fand ich mega spannend.
Ja.
Dann freuen wir uns sehr. Wir freuen uns zu hören, wenn ihr euch nochmal trefft. Wir freuen uns, wenn es vielleicht ein Spiel gibt von Zahntechnik, das man spielen kann, auf das die Kinder lernen, mit sauberem Wasser umzugehen oder sauberes Wasser schätzen zu lernen. Schön, dass ihr hier zu Gast wart im Podcast, von euch erzählt habt. Wir laden euch wieder ein, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Social-Media-Kanälen, die Geschenke sich anzugucken und natürlich euch unbedingt zu vernetzen, damit die Geschichte vielleicht noch weiter erzählt wird. Wer auch immer Ideen hat, wo irgendwie was anzuknüpfen ist, dann kontaktiert bitte beide sehr gerne. Danke, dass ihr zu Gast wart bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz.
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.